Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute möchte ich wir möchten Claudia Kratzel interviewen. Herzlich willkommen erstmal, Claudia.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ja, und ich möchte heute hier meinen Sohn vorstellen. Der macht nämlich bei mir im Verein ein Praktikum. Ja, und im Verein geht es ja um ganzheitliches Gesundheitsbewusstsein. Und unser Thema ist ja beim Kongress Fake oder Fakt. Und die Ernährung, die ja, ist ja in vieler Munde, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und wir wollen heute mal die Frage klären, ist Ernährung wirklich so wichtig für unser Wohlbefinden und für unsere Gesundheit? Können wir da viel tun, um einfach, ja, uns gesund zu erhalten und sogar, ja, bestehende Probleme, Krankheiten, denn du weißt, ich bin ja Heilpraktikerin, ich kann auch Krankheiten ansprechen, damit unterstützend ja, in die Heilung bringen. Und da haben wir gedacht, also du, Elias, ist Sportler, Leistungssportler, Fußballer, der beleuchtet das mal so ein bisschen von der sportlichen Seite. Und ich natürlich von der therapeutischen. Und wir haben heute Claudia eingeladen. Und die erste Frage ist natürlich an Claudia. Was macht dich hier so zum Experten, dass wir dich ja interviewen wollen? Am besten, du stellst dich mal kurz selbst vor.
Ja, also ich bin Claudia Kratzel. Und in meinem Leben ging es, und das war immer, war ich immer fasziniert von, auch um Sport. Ich habe in der Jugend Leistungssport gemacht, Jugend trainiert für Olympia, solche Dinge hier im BSV, im Buxtehuder Sportverein, den vielleicht einige kennen. Und Sport war meine eine große, große Liebe sozusagen, Bewegung. Und das hat mich dann angeregt, auch Sportwissenschaft zu studieren, bin also Sportwissenschaftlerin. Und parallel dazu hat mich Ernährung immer sehr interessiert. Und es gab irgendwann den Punkt, da ich Veganerin bin, dass ich gedacht habe, Mensch, mache ich eigentlich alles richtig? Versorge ich mich gut mit dem, was ich brauche? Fehlt mir vielleicht etwas in der Ernährung? Denn vegan ist ja auch immer so eine Herausforderung. Und das hat dazu geführt, dass wir dann sogar mit einem kleinen Team aus Medizinern und Ernährungswissenschaftlern ein eigenes Ernährungskonzept, das Basefood-Konzept, entwickelt haben, das nicht nur guckt, was wird gegessen, sondern, was ich nämlich sehr, sehr spannend finde, es schaut, wie ist die Wirkung dieser Lebensmittel, die wir tagtäglich verzehren, auf bzw. in unserem Körper. Und ja, das machen wir jetzt schon fast 20 Jahre und macht ganz viel Spaß und ist immer wieder spannend, diese Wirkung in unseren Basefood-Analysen zu sehen.
Ja, spannend. Also da bist du ja genau die Richtige dafür, weil du das ja alles analysierst, ja? Und ja, Elias. Ja.
Also ich würde mich auch nochmal kurz vorstellen. Also ich bin Elias, bin sehr sportlich aktiv unterwegs. Ich bin jetzt in der Regionalliga beim Fußball, sportlich aktiv. Und ja, ich habe jetzt ein paar Fragen vorbereitet, die mich interessieren und ja, die generell aufgeklärt werden. Wäre super, wenn die aufgeklärt werden. Und ja, ich würde dann mal jetzt so gleich anfangen. Ja, also wenn wir essen, dann nehmen wir Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße zu uns. Es ist eigentlich egal, welche Kohlenhydrate wir zu uns nehmen. Ja, was sagst du da so zu?
Okay, ja, starten wir mal mit den Makronährstoffen Kohlenhydrate. Der Begriff Kohlenhydrate umfasst letzten Endes übersetzt Saccharide. Und Saccharide, wenn ich das auf Deutsch übersetze, ist nichts anderes als Zucker. Also Kohlenhydrate ist quasi ein Sammelbegriff für die verschiedenen Zuckerarten, die es gibt. Und wenn wir uns die Zuckerarten genauer angucken, zunächst erstmal haben wir sogenannte Monosaccharide, Einfachzucker, wie es zum Beispiel im Apfel die Fructose wäre. Dann gibt es sogenannte Disaccharide, die zwei, also Zweifachzucker, zum Beispiel im normalen Haushaltszucker oder auch in der Laktose, also dem Milchzucker. Dann gibt es sogenannte Oligosaccharide, Mehrfachzucker, die aber für die Ernährung unwichtig sind. Da sind dann bis zu 10 quasi Zuckerbausteinchen drin. Was aber dann noch spannend ist, sind die über 10 Zuckerbausteine enthaltenen Polysaccharide, Vielfachzucker. Und dazu zählt neben unverdaulichen Ballaststoffen auch die Stärke, die wir zum Beispiel im Getreide drin haben, egal welches Getreide. Und interessant ist, nur mal als kleine Anmerkung, wenn man auf eine Tüte Haferflocken oder Nudeln raufguckt, dann steht da immer Kohlenhydrate, davon Zucker. Also auch die Kohlenhydrate sind Zucker, aber gemeint ist hier von der Lebensmittelindustrie, wenn sie Zucker draufschreiben, davon Zucker, die Einfach- und Zweifachzucker. Also nur mal so als kleine Anmerkung, wenn man sich so eine Tüte Nudeln oder Tüte Haferflocken mal anguckt. Und jetzt ist es so, wir reden ja bei Kohlenhydraten letztendlich vom Zucker. Und wir haben ja einen Blutzuckerspiegel. Das heißt, immer dann, wenn Zucker gegessen wird, hat das mehr oder weniger Auswirkung auf unseren Blutzuckerspiegel. Heißt, wenn wir viel Zucker zu uns nehmen, beeinflusst das den Blutzuckerspiegel insofern, dass er sehr ansteigt. Um es simpel zu sagen, essen wir keinen Zucker oder nur ganz wenig, steigt der Blutzuckerspiegel entsprechend gar nicht oder nur wenig an. Und hier liegt sozusagen die Herausforderung bei dem Thema Kohlenhydrate, dieser Anstieg des Blutzuckerspiegels. Nehmen wir mal an, wir essen also viel Zucker, Kohlenhydrate. Gehen wir mal in dieses Beispiel rein. Dann würde ja der Blutzuckerspiegel ordentlich ansteigen. Das Blut, sagt dann, mag das überhaupt nicht. Also das kleckert lieber gerne so im unteren Bereich normalerweise vor sich hin. Und dann sagt, und ich mache das jetzt mal bildhaft, das Blut, oh, da kommt aber ganz viel Zucker, das möchte ich nicht. Das tut mir nicht gut, mir, dem Blut, nicht gut. Und es telefoniert quasi mit der Bauchspeicheldrüse, weil die Bauchspeicheldrüse das Organ ist, das ein Hormon ausschütten kann, was den Blutzuckerspiegel wieder nach unten bringt. Dieses Hormon ist das Insulin. Das ist das Einzige, was den Blutzuckerspiegel senken kann. Bleiben wir mal bildhaft dabei, als wären Insulin so kleine Insulinzwerge, die also mit einer Schubkarre losgeschickt werden und aus dem Blut den Zucker rausschippen in ihre Karren rein und dann gehen sie zu den Zellen. Sie klopfen quasi an der Tür der Zellen und sagen, komm, mach mal auf, wir müssen hier den Zucker abladen. Blut hat so viel Zucker, geht gar nicht, also mach mal die Tür auf. Die Zellen öffnen die Tür und der Zucker kann abgelegt werden. Dann laufen sie wieder los, wenn viel Zucker im Blut ist. Und das Spiel geht also jedes Mal so weiter. Über den Tag, über die Wochen, immer dann, wenn viel Zucker kommt. Wenn das mehrere Jahre so geht, dann kann es sein, dass die Zelltüren irgendwann sagen, oh, ne, die Zelltüröffner sozusagen sagen, oh, die Tür quietscht jetzt schon ordentlich, die kriegen wir nicht mehr richtig auf, manchmal bleibt sie zu, oh, dann muss ja noch mehr Insulin ausgeschüttet werden, noch mehr Zwerge, denn das Zucker kann ja nicht entladen werden, sozusagen abgeladen werden. Und die Zelltüren öffnen unter dem Druck von noch mehr Zwergen, quasi die davor stehen, öffnen die dann und dann kann wieder der Zucker rein. Und wenn wir diesen Zustand erreicht haben, dass die Zelltüren sich nicht mehr richtig öffnen, dann sprechen wir vom sogenannten Prädiabetes. Die Türen gehen nicht mehr richtig auf. Wir haben Prädiabetes und das ist oder kann Folgen haben wie Nierenerkrankungen, Sehstörungen, Augenerkrankungen. Also das ist nicht wirklich toll, diese Prädiabetes. Merkt man so nicht, merkt man erst, wenn eben eine Nierenthematik da ist oder eine Augenthematik da ist. Und jetzt geht das Spiel ja weiter. Es muss also, wenn die Tür nicht richtig aufgeht, immer mehr telefoniert werden mit der Bauchspeicheldrüse, dass sie immer mehr Insulinzwerge ausschüttet, losschickt zur Arbeit. Und dann sagt auch irgendwann die Bauchspeicheldrüse, ich kann nicht mehr. Immer muss ich, was ich überhaupt nicht gewöhnt bin, hier Insulin losschicken. Und die Bauchspeicheldrüse selber erschöpft, kann kaum noch Insulin auf den Weg bringen. Der Blutzuckerspiegel bleibt dann ja oben und dann haben wir die Thematik von Diabetes Typ 2. Und insofern ist erstmal also eine Geschichte mit dem hohen Kohlenhydratkonsum. Und die Frage bleibt ja dann, woran sehe ich, dass ein Lebensmittel viel oder wenig Insulin in der Folge ausgeschüttet werden muss. Und da gibt es ein Maß. Wir haben ja Zentimeter für Länge und Breite. Wir haben die Kilometer pro Stunde fürs Tempo. Und so gibt es auch ein Maß für die Insulinausschüttung eines Lebensmittels. Und das ist die sogenannte glykämische Last. Die glykämische Last guckt sich Lebensmittel an, 100 Gramm eines Lebensmittels an und sagt, wenn du 100 Gramm von dem Lebensmittel isst, bist du noch im unteren Bereich. Wenn du das isst, 100 Gramm, bist du in dem Bereich. Und wir haben ja am Tag eine Mischung aus verschiedenen Lebensmitteln und sollten am Tag auch eine bestimmte Grenze individuell auf unsere Konstitution, unser Gewicht und unseren Sportbedarf, was wir halt machen, bezogen essen. Und diese glykämische Last, ich mache mal ein Beispiel, liegt zum Beispiel jeweils bei 100 Gramm. Beim Apfel liegt es bei 4. Die glykämische Last ist 4. 100 Gramm Apfel gegessen, dann haben wir also eine glykämische Last von 4 zu uns genommen. Niedrig. Sag mal, ein 70-Kilo-Mensch kann so bis 77 gehen. Ja, 1,1 pro Kilogramm Körpergewicht ist so die Höchstgrenze. Und man sagt, versuch mal darüber nicht zu kommen. Wenn wir Cashewnüsse haben, haben wir auch etwa 400 Gramm Cashewnüsse. Essen wir aber ein Vollkornbrot, haben wir schon einen Wert von etwa 18, also 1,5 Scheiben Vollkornbrot, 18. Croissants, lecker, ja, haben aber noch einen höheren Wert, 100 Gramm, also 1,5, gehen dann schon auf gut 30 GL. Das heißt, drei Croissants mit 200 Gramm liegen dann schon bei 60. Dann habe ich mit den Croissants fast schon als 70-Kilo-Mensch mein Level ausgereizt, sozusagen, wo es dann problematisch werden kann. Nicht muss, aber kann. Und insofern würde ich sagen, ist es nicht ganz egal, was ich esse und welche Kohlenhydrate ich zu mir nehme, sondern eine Empfehlung wäre tatsächlich für normal Menschen, die normal ihre 3-4 Stunden Sport in der Woche machen, also eine Low-Carb-Ernährung, also sich eher im unteren Bereich der glykämischen Last aufzuhalten. Also das wäre meine Empfehlung, eine Low-Carb-Ernährung. Um das nicht zu riskieren, denn wir wissen ja erst, ob wir was riskiert haben, wenn der Fall eintritt. Vorher weiß ich das ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie ist meine Konstitution? Wo habe ich in meinem Körper die Empfindlichkeiten? Ja, der eine kriegt bei derselben Ernährung Prädiabetes, der andere kriegt es nicht. Wie ist mein Lebensstil? Mache ich Sport? Mache ich mehr Sport? Bin ich im Ausdauer? Bin ich im Kraftausdauerbereich? Es spielen auch sehr individuelle Faktoren eine Rolle. Nur das weiß ich erst, wenn es mich, ich sag mal, erwischt hat. Und Gesundheit ist ja immer vorbeugend und will ja Risiken vielleicht auch minimieren. Will nicht sagen ausschließen, aber minimieren. Das wäre meine Empfehlung zum Thema Kohlenhydrate, sprich Zucker.
Mhm. Okay, danke, hast du super erklärt. Also würde gleich zur nächsten Frage kommen. Wir benötigen ja Fette. Und kann man so genau sagen, wofür sie überhaupt gut sind?
Ich könnte mal allgemein sagen, um es so zusammenfassend einmal sagen, wofür wir grundsätzlich Fette brauchen. Also Fette brauchen wir für die Haut. Wir brauchen Fette für eine gute Verdauung. Wir brauchen Fette als Baustein in unseren Zellmembranen. Wird das in die Zellmembranen, werden bestimmte Fette eingebaut. Wir brauchen es für unser Nervensystem, für unser Gehirn brauchen wir gute Fette. Wir brauchen es für unser Immunsystem. Fette sind, wieder ganz allgemein gesagt, Trägerstoff für die sogenannten fettlöslichen Vitamine. Das ist ja Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K. Wir brauchen es für bioaktive Substanzen wie Beta-Carotin. Wir brauchen es zur Energiegewinnung, weil es ist ein toller Energiestoff, ein toller Powerstoff für unsere Energie. Und nicht nur zur Energiegewinnung, sondern auch als Energiereserve. Denn irgendwie sind wir immer noch, obwohl wir hier genug Essen haben, denkt unser Körper aber manchmal leider immer noch, man könnte verhungern. Und deshalb ein bisschen Fett am Körper dient auch als Energiereserve, falls tatsächlich mal Hungerzeiten eintreten sollten. Dann kann man von dem Depotfett, das wir und selbst der Schlankste noch am Körper hat, leben. Also Energiereserve. Das Fett an unserem Körper selber dient auch als Schutzfunktion, als Puffer. Wenn wir uns stoßen zum Beispiel, wird ein bisschen abgepuffert. Es hat eine Wärmefunktion und es ist so, dass viele Aromen und Geschmacksstoffe tatsächlich sie sind fettlöslich und haben eine bessere Wirkung und es schmeckt einfach besser, wenn wir etwas fetter zutun zu unseren Lebensmitteln, weil sie eben fettlöslich sind. Schmeckt einfach besser. Das ist ein netter Nebeneffekt, aber man sieht, Fette sind für ganz, ganz unterschiedliche Funktionen zuständig. Mhm. Ja. Also ganz allgemein gesagt, ja, Fette brauchen wir. Mhm.
Ja, also jetzt sind wir gerade schon bei Fetten. Es gibt ja unterschiedliche Fette, pflanzliche und tierische. Wo liegt
und
da?
Gesättigte und ungesättigte.
Ja, wo liegt genau der Unterschied?
Wo ist der Unterschied? Okay. Du sagtest gerade gesättigt, ungesättigte Fette. Fangen wir vielleicht mal damit an. Das ist so eine Möglichkeit, die Fette nach ihrer sogenannten Sättigung zu strukturieren. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber wie gesagt, wir haben gesättigt, wir haben ungesättigt und wir haben bei den ungesättigten Fetten einfach und mehrfach ungesättigte. Und wenn es darum geht, dass vielleicht eine Wirkung ganz wichtig ist, dann ist das eine Wirkung, die von zwei essentiellen Fettsäuren herkommt, die aus den mehrfach ungesättigt, zu den mehrfach ungesättigten Fetten zählen. Und hier sind zwei Fettsäuren, wie gesagt, essentiell. Und das ist einmal aus der Omega-6-Familie die Linolsäure und aus der Omega-3-Familie die Alpha-Linolensäure. Jetzt sagt man ja, warum sind die essentiell? Was machen die denn? Naja, die bilden, und hier sind wir wieder bei Gesundheit und Wohlbefinden, aus denen werden sogenannte Eicosanoide, Gewebshormone, gebildet. Und zwar aus der Linolsäure werden über enzymatische Schritte, das ist ein Weg sozusagen, die sogenannte, ich sage jetzt mal, Arachidonsäure gebildet, aus der dann Eicosanoide wiederum gemacht werden. Und auf der Omega-3-Seite haben wir die Alpha-Linolensäure. Und da werden auch wieder in enzymatischen Zwischenschritten EPA und DHA gebildet. So, jetzt denkt man, okay, eine Seite Arachidonsäure, andere EPA, DHA. Wofür ist das gut? Wofür brauchen wir da die Eicosanoide? Und diese Eicosanoide, diese Gewebshormone, die sind beteiligt vornehmlich an Entzündungsprozessen. Sie sind beteiligt an hemostatischen Prozessen. Das heißt also am Stillstand einer Blutung. Und sie sind beteiligt, den Tonus der glatten Muskulatur zu regulieren, zu denen ja auch unsere Blutgefäße zählen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir schneiden uns beim Essen machen in den Finger. So, jetzt bluten wir. Damit wir nicht verbluten, muss einerseits Gefäße sofort eng, kein Blut mehr möglichst raus. Und simpel gesagt, das Blut muss so schön dick werden, dass es aus der Wunde nicht mehr rauslaufen kann. Ja, hemostatischer Prozess. Es muss Stopp sein mit der Blutung. Und das haben wir alle schon gehabt, wenn wir uns geschnitten haben, wird das latent rot und warm. Und das ist dafür da, diese Entzündung, die sich bildet, damit draußen in der Welt gibt es ja eine Menge Bakterien und die würden sich ja freuen, wenn sie sich da niederlassen und in unseren Körper rein könnten, ne? So Kleinteilchen sozusagen. Und damit die sich mal so richtig schön die Füße verbrennen an dem rot entzündeten Finger, wird es also rot, also einfach als Bild mal gesehen. Das heißt, wenn die Entzündung vorbei ist, brauchen wir das ja nicht mehr. Dann kann die Entzündung weg, es kann wieder normalisiert werden, die Gefäße können wieder normal gestellt werden und das Blut darf wieder normal gut fließfähig sein, ja, normal dünn sein sozusagen. Das heißt, wir brauchen beides in einem guten Verhältnis. Und da wird eben aus dieser Alpha-Linolensäure, also jetzt müssen wir sagen, aus welcher Seite was gemacht wird. Ich glaube, das ist auch noch wichtig. Die Linolsäure steht eben über die Arachidonsäure für die entzündlichen Prozesse und die Alpha-Linolensäure, Omega-3, steht über EPA und auch DHA für die antientzündlichen und Gefäß wieder normalisierenden Prozesse. Wir brauchen beides. Und jetzt gibt es eine Besonderheit, wir hatten ja schon über Insulin gesprochen und in dieser Weg bei der Linolsäure zu den entzündlichen Eicosanoiden wird unterstützt, wenn viel Insulin da ist. Das heißt, wenn ich viele Kohlenhydrate esse, habe ich viel Insulin und dann wird dieser Prozess zu der Arachidonsäure, die dann die entzündlichen Eicosanoide macht, ich bin hier auf der Omega-6-Seite, hier war ja die Omega-3-Seite, unterstützt. Bin ich aber in einem Low-Carb, in einer Low-Carb-Ernährung, wo praktisch kein oder minimal Insulin ausgeschüttet werden muss, dann kann sogar aus der Omega-6-Seite, ja, 6 und die 3er-Seite, aus der Omega-6-Seite ein antientzündlicher, wie ich das eigentlich hier auf der Omega-3-Seite habe, antientzündliche Gewebshormone hergestellt werden. Das heißt, das ist ein zweites Problem, was das Insulin nun auch noch hat, dass es diesen entzündlichen Prozesse indirekt unterstützt. Und man hat vielleicht schon mal gesehen, wenn man Empfehlungen sieht, Omega-6, Omega-3, dann wird ja immer etwas mehr Omega-6 empfohlen als Omega-3, wo man erstmal meinen möchte, wieso muss ich hier mehr auf der Entzündungsseite sein, Gefäß engstellen, macht das Sinn? Nein, das hat damit nichts zu tun, sondern damit, dass, bleiben wir mal beim Beispiel Auto. Es gibt ja ganz schnelle Autos, ich sag mal, so ein Porsche ist ja ein super Renner und es gibt ganz langsame Autos, ja, sag mal, so ein DKW, ganz langsam. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch gebaut werden. Also langsames Auto, schnelles Auto. Damit beide gut zum Ziel kommen, der schnelle, denn die beiden Enzyme, die Linolsäure und die Alpha-Linolensäure auf der Omega-3-Seite, buhlen quasi um dieselben Enzyme, um umgebaut zu werden zu den Eicosanoiden. Und wenn jemand sehr schnell ist, nimmt er schnell was weg. Was muss also der haben, der langsamer ist? Er muss mehr da sein. Denn wenn ich mehr davon habe auf der Seite, die langsam ist, gleiche ich das Schnelle von der anderen Seite aus. Und das ist der Grund, warum immer etwas mehr Omega-6 als Omega-3 empfohlen wird. Weil die Buhnen, wie gesagt, und brauchen dieselben Enzyme zum Umbau letztendlich in die entsprechenden Eicosanoide. Das ist also nicht, weil wir mehr entzündliche Sachen brauchen, sondern weil das hat was mit schnell und langsam zu tun. Also Omega-6 ist ziemlich langsam. Genau. Okay, also deswegen, muss das in einem guten Verhältnis sein, Linol, Linolen. Und es sind eben zwei essentielle Fettsäuren, die wir dringend zuführen müssen über die Nahrung, weil wir sie nicht selber produzieren können. Alle anderen Fettsäuren können wir selber machen, das ist überhaupt kein Problem. Aber die Eiweiße können wir alle gut strukturieren, gut vorbereiten, aber nicht mit diesen beiden. Die müssen über die Ernährung aufgenommen werden.
Mhm. Okay, danke. Mhm. Ich würde jetzt mal so switchen von den Fetten auf die Proteine, weil das
drin
für den Sport mit Muskelaufbau und allem. Wofür benötigen wir jetzt genau die Proteine?
Ja, Proteine, Eiweiße sind grundsätzlich erstmal Baumaterial. Baumaterial, Baumaterial, Baumaterial. Weil unser Körper ist ja in einem ständigen Aufbau, Abbau, Umbau. Und unser Körper ist ja schlau und recycelt auch. So ist es nicht. Aber trotzdem gehen immer mal wieder auch natürlich täglich eine kleine Menge an Eiweiß verloren. Das ist ein bisschen so, als wenn wir ein Haus haben und oben auf dem Dach liegen Dachziegel und jeden Tag, weil wir so in einer Gegend wohnen, kommt ein Sturm, das ist nun mal so, und dann werden 5 Dachziegel weggefegt und die müssen wir quasi, aber die anderen bleiben, das ist alles gut, aber diese 5 müssen halt immer wieder neu zugeführt werden, ja, und neu eingebaut werden, so kann man sich das vorstellen. Also es geht um einen kontinuierlichen Abbau, Umbau, Neubau. Es geht um Recycling. Wie gesagt, der Körper weiß ziemlich gut, was er gut wieder verwerten kann. Aber ein paar Dachziegel fliegen nun mal von unserem Körperhäuschen weg. Und bei den Aminosäuren ist es so, dass es 21 proteinogene Aminosäuren gibt, die also in der Lage sind, unser Körpereiweiß aufzubauen. Und davon sind 9 Aminosäuren essentiell, die wir brauchen, damit unser Häuschen bzw. unser Dach gut in Ordnung bleibt und es da quasi nicht reinregnet. Ja? Wir brauchen also eine bestimmte Menge an Eiweiß insgesamt und die Menge nützt uns nicht dann so richtig was, wenn von den 9 essentiellen Aminosäuren eine fehlt. Dann kann nicht richtig aufgebaut werden. Die sind nun mal essentiell und müssen über die Nahrung zugeführt werden. Und wir analysieren ja auch bei Basefood immer auch sowohl die 9 essentiellen, ob die alle gut abgedeckt sind, aber auch die Gesamtmenge an Eiweiß. Und ich hatte, glaube ich, am Anfang schon gesagt, wenn mal 10 Gramm mehr Eiweiß da sind, macht nichts besser als 10 Gramm zu wenig pro Tag. Nicht zu viel, aber ein bisschen mehr, das kriegt der Körper schon irgendwie hin, das darf mal sein. Aber wenn wirklich viel zu viel Eiweiß da ist, wie gesagt, das ist alles individuell, aber wenn zu viel da wäre, dann haben wir es möglicherweise dann irgendwann mit Osteoporose zu tun, mit Konzentrationsstörungen, mit Kopfschmerzen, die entstehen können, mit Nierenerkrankungen. Das Risiko für Nierenerkrankungen ist da, weil im Stoffwechselprozess, wenn Eiweiß verstoffwechselt wird, entsteht etwas, was man Harnstoff nennt. Nicht die Harnsäure, das sind Purine, sondern Harnstoff. Und das Wort Harnstoff sagt ja bereits Harn, also harnpflichtige Substanz. Dieser Harnstoff muss über die Nieren ausgeschieden werden. Und wenn hier entsprechende individuelle Vorproblematiken vielleicht auch da sind, kann das zu Nierenproblematiken führen, wenn zu viel Eiweiß über einen längeren Zeitraum gegessen wird. Und es kann auch zu Problemen beim abnehmen. Es gibt ja übergewichtige Menschen, die gerne abnehmen möchten. Und es kann insofern Probleme geben, dass, also der Hintergrund ist folgender. Wir haben ja einen Fettspeicher am Körper, das wissen wir ja. Wir haben aber keinen Eiweißspeicher, genauso wenig wie einen Kohlenhydratspeicher, das haben wir nicht. Aber Fett war in dem ganzen Geschehen hier auf diesem Planeten immer ein wichtiger Energiegeber und ein wichtiger wichtige Nahrung am eigenen Körper für den Fall des Falles. Also sagt sich der Körper, wenn zu viel Eiweiß kommt und das nicht gebraucht wird, dann bauen wir das doch mal um zu Fett. Könnte ja sein, dass es wieder Notzeiten gibt. Deswegen zu viel Eiweiß hat auch was mit Abnehmen und dem Fettbestand am Körper zu tun, letzten Endes. Während zu wenig Eiweiß natürlich überhaupt nicht gut ist. Es kann Wassereinlagerungen geben und wir können uns müde und schnapp und energielos fühlen, weil einfach das Haus ist nicht richtig gebaut, es fehlen Ziegel, da kann nicht richtig aufgebaut werden. Das spürt man dann in Form von so einer Energielosigkeit.
Genau. Und hat es eine Regel? Gibt es eine Faustregel, wie viel?
Also international sagt man 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist so die Menge, die man zuführen sollte. Und Unterschiede von tierlichen Produkten zu pflanzlichen Lebensmitteln gibt es da eigentlich kaum. Denn wenn wir uns mal Zusammensetzung angucken und sagen, gucken mal, wie viel Eiweiß enthält denn so als Beispiel eine Nuss. Dann haben wir die Cashew-Nuss, die enthält, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber um die 20 Gramm Eiweiß. Sonnenblumenkerne, weiß ich, haben schon mehr, die haben so 25, 26 Gramm Eiweiß. Kürbiskerne haben noch mehr Eiweiß, die liegen schon bei gut 30 Gramm pro 100 Gramm. Und Fisch hat, je nachdem welchen wir haben, so 22 Gramm und eine Putenbrust, wenn jemand Pute essen möchte, ich meine, das wiegt so bei 25 Gramm. Also das nimmt sich nicht viel. Milchprodukte liegen eher weniger, Milch hat nicht so viel, Quark hat nicht so viel, jeweils auf 100 Gramm bezogen. Also das nimmt sich eigentlich nichts. Der einzige Vorteil wäre, dass pflanzliche Produkte nicht so viele Purine enthalten, aus denen, habe es vorhin, glaube ich, kurz erwähnt, Harnsäure gebildet werden, also die für eine Übersäuerung des Körpers zuständig sind, während Tierprodukte mehr oder weniger, aber auf jeden Fall mehr Purine enthalten. Es ist also ein Baustoff, der in jeder Pflanze und jeder menschlichen und tierischen Zelle enthalten ist. Aber tierische Zelle enthält mehr, genau wie menschliche Zelle, Purine, als die pflanzliche Zelle, sodass wir hier ein Nebenthema sozusagen noch haben, wenn wir relativ viel, es muss immer individuell geguckt werden, relativ viel tierliche Produkte verzehren, weil das Purin-Thema noch dazu kommt. Aber wenn wir uns den Eiweißgehalt angucken, sehen wir, das nimmt sich im Grunde nichts. Wir sind überall zwischen 20, 25, 30% um den Dreh herum. Ganz ähnlich. Du hattest kurz den Sportler angesprochen. Ganz kurz ein kleiner Kommentar dazu. Also du fragtest, wie viel normal gebraucht wird. Also 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ein Bodybuilder hätte noch einen Benefit so von 50% mehr, so 1,2 Gramm. Das sind so die Zahlen, die mir bekannt sind. Danach hat er auch keinen Benefit mehr davon. Und wenn wir einen Kraftsportler haben, der Steroide zu sich nimmt, kann er das Doppelte nehmen, also 1,6. Das hat man auch, kann man also auch mal in Untersuchungen nachlesen. Und dann hört es auch auf, dann hat er auch keinen Benefit. Er kann es nehmen, aber er hat keinen Benefit mehr davon.
Belastet nur den Körper, ne? Den Stoffwechsel.
Irgendwann fängt es an, dass der Körper belastet ist damit. Und das sieht man auch an einigen Bodybuildern. Also der Kollege bei uns hier aus dem Basefood-Team hat in der Dialyse gearbeitet und da waren dann tatsächlich immer mal wieder auch relativ also ich sag mal Bodybuilder im mittleren Alter, die tatsächlich an die Dialyse mussten, die also derart viel Eiweiß verzehrt haben über die Jahre. Und wenn man Muskeln aufbauen will, ein bisschen mehr Eiweiß, eine Handvoll reicht aus, wenn man in einem Jahr 10 Kilo Muskelmasse aufbauen möchte. 10 Kilo Muskelmasse ist schon viel. Reicht eine Handvoll Nüsschen aus, um das, ne, eine Handvoll Nüsse, das ist nicht viel Eiweiß, um eben 10 Kilo Muskelmasse aufzubauen. Also das kann man ausrechnen, da gibt es auch Untersuchungen. Das ist, natürlich braucht ein Marathonläufer, ne, der verbraucht schon seinen eigenen Körper, also der ist irgendwann in einem katabolen Zustand und verbraucht sich selber sozusagen und muss dann 3-4 Wochen natürlich auch nochmal Eiweiß wieder zuführen, um diesen Verbrauch an körpereigenem Eiweiß aufzubauen. Aber wenn es um Muskelaufbau geht, um Training, um Krafttraining, dann reicht minimal mehr und letzten Endes ist der Aufbau von Muckis dem Training geschuldet. Also wie trainiere ich? Denn nur der Trainingsreiz wiederum macht, dass die Muskelfaser sozusagen kräftiger und ja, dicker wird sozusagen. Ne? Was dann ja auch in der Optik zu sehen ist. Mhm. Okay, also das mal kurz zum Thema Eiweiß. Mhm.
Ja, jetzt haben wir eigentlich so gut alles wie zu Eiweiß gesagt. Ja, ich würde jetzt gleich zu Mineralstoffen und Vitaminen kommen. Also die muss man ja auch immer täglich zu sich nehmen. Und macht es Sinn, die zu supplementieren? Also dass man die mit Tabletten und so zu sich nimmt?
Oder? Also zusätzlich, ne? Weil Obst und Gemüse, ne? Da wissen wir, fünf Hände sind ja klar.
Ja, genau.
Da in Bioqualität das so zu nehmen. Jetzt ist so die Frage, reicht das, ne? Also jetzt auch bei Omega-3, hast du ja auch gesagt, ne? Da gibt es ja natürlich Leinöl, da gibt es die Fischöle, Fisch essen und so, aber reicht das denn?
Ja. Also bei dem Omega-3 ist es, wenn ich darauf nochmal zurückkommen darf, ja so, dass die Alpha-Linolensäure, ja, das war ja hier von der Optik diese Hand, hochgebaut wird, dann wird am Ende EPA-DHA gemacht. Wenn wir da mal eben nochmal sind, dieser Umbau dahin, also diese Ausbeute, die ich habe, diese Konversionsrate ist super gering. Mhm. Sie liegt in einigen Studien im 0,-Bereich, sogar 0,0-Bereich. Und dann kommt irgendeine Zahl, also marginal. Und einige Untersuchungen sagen so vielleicht 5%. Das ist echt wenig und von daher bin ich durchaus ein Freund. Ich selber nehme es auch Algenöl, weil die Fische haben es ja auch nur, weil sie Algen futtern. Und vielleicht kann man die Fische letzten Endes dann den anderen Fischen im Nahrungskreislauf zur Verfügung gestellt lassen und bedient sich an einem guten Algenöl. Da gibt es gute Produkte auf dem Markt. Und gleich nochmal die Brücke zu den Mikronährstoffen. Wir werden ja immer älter. Und von daher ist ja gerade Immunsystem, Gehirnfunktion, Sehfunktion viel länger gefragt als vor vielen, vielen hundert Jahren. Und von daher ist die Überlegung mit dem Algenöl ein Thema. Brücke zu den Mikronährstoffen, auch hier, wir werden zum einen älter und wir leben in einer Welt, die immer schneller wird. Also ich kannte als Jugendliche, so wie du, ich hatte kein Handy. Ja? Heute kriege ich über Handy, ich glaube, 50 WhatsApps am Tag. Ich hatte kein Internet, kein PC, gab es überhaupt nicht früher. Das heißt, ich habe noch an gelben Telefonhäuschen telefoniert. Ich hatte kein Handy. Ja, nicht lachen hier.
Ich auch.
Man wundert sich, wie in so wenigen Jahren ein Tempo einsetzt, dass unser Gehirn so viele Reize verarbeiten muss, wo wir damals ja viel, viel länger Zeit hatten. Es war insofern für unser Gehirn sicherlich entspannter. Jetzt werden wir auch noch älter. Wir sind international über die Lieferwege ja mehr noch mit dem Ausland vernetzt. Das heißt, Obst und Gemüse, was aus dem Ausland kommt, hat lange Lieferwege. Auch da verliert es schon an Inhaltsstoffen. Dann hat es längere Lagerzeiten. Auch hier ist ein Verlust an Inhaltsstoffen ja zu beobachten. Und das alles zusammen, diese andere Welt, in der wir heute 20, 30 Jahre später leben, als das noch in, ja, in den 50er, 60er, 70er Jahren vielleicht war oder 80er Jahren war, die erfordert meiner Meinung nach, wenn wir das mal komplex sehen, dass wir tatsächlich Supplements meiner Meinung nach nehmen sollten, dann aber möglichst welche, wo die Natur eingearbeitet ist. Natürliche Supplements auf Basis von letztendlich Obst und Gemüse, die ja alle Inhaltsstoffe schon in einem ausgewogenen, natürlichen Verhältnis beinhalten. Also das, ja, ich wäre durchaus ein Freund von natürlichen Supplements, von einem Naturprodukt. Mhm.
Mhm. Ja, liebe Claudia, jetzt haben wir doch mehr geschwatzt, als wir hatten. Wir wollten das ja ganz kurz machen, aber ich sage, das ist ein wichtiges Feld. Mhm. Ne? Und da sind so viele Missverständnisse. Mhm. Ja, manche gehen ja bei der Ernährung nur nach Kalorien, dass sie sagen, ist egal, ob du da gehst oder da, nur die Kalorien zählen. Und ich denke, es ist mehr, auf was wir achten können, sollten. Und vielleicht kannst du noch mal so zusammenfassen für unsere Zuhörer, noch mal sagen, was ist für dich bei der Ernährung wichtig zu achten, was ist der beste Energielieferant, also einfach, was dir nochmal so wichtig ist, jetzt der Community, mit der Community zu teilen.
Okay, also wenn ich es zusammenfasse, stelle ich zum einen fest, dass es bei den Kohlenhydraten keine essentiellen Kohlenhydrate, sprich keinen essentiellen Zucker gibt, den wir brauchen, gibt es nicht. Bei den Fetten haben wir zwei essentielle Fettsäuren, die wir dringend benötigen. Die müssen wir zu uns nehmen, Linol und Alpha-Linolensäure. Auch beim Eiweiß brauchen wir 9 essentielle Fettsäuren, ohne die wir den Rest nicht richtig an Eiweiß als Baustoff für unseren Körper aufbauen können. Fasse ich mal zusammen für diese 3 Makronährstoffe, dann haben wir bei den Kohlenhydraten das Thema Insulin und Blutzucker. Wir haben bei den Fetten, wenn wir da dann vielleicht nicht gut organisiert sind in der Nahrungszusammenstellung, das Thema entzündliche Prozesse. Und beim Eiweiß haben wir verschiedene Problematiken, die sich aus Über- und Unterversorgung ergeben. Und als Energielieferant finde ich Fette genial. Zumal, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, das würde auch ein bisschen zu weit jetzt auch führen, daraus sogenannte Ketonkörper gebildet werden können im gesunden Körper. Eiweiß, nochmal, ist kein geeignetes Substrat für die Energiebereitstellung. Es ist und bleibt ein Baustoff. Und Kohlenhydrate brauchen wir nicht als Energielieferant. Weder für unseren Körper bis hier, für sportliche Aktivitäten grundsätzlich, noch für unser Gehirn. Also das liebt einfach Ketone und kann damit viel besser umgehen als mit den Kohlenhydraten. Also das wäre die Zusammenfassung, heißt Low Carb wäre meine grundsätzliche Empfehlung.
Ja, ich will das andere gut angucken. Weil Fakt oder Fake sagen ja immer viele, wir brauchen Kohlenhydrate, wir brauchen Zucker fürs Gehirn. Ne? Und ich kann, genau, und das ist ja völlig dann die andere Behauptung. Und spannend, ich habe ja bei dir auch die Basefood-Ausbildung gemacht. Du kannst dich erinnern, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange.
Ja.
Ne?
Ja.
Und du hast immer gesagt, wir sind nicht Fett, wir sind Zucker.
Ja.
Und das ist wirklich so, dass nochmal neu gedacht wird, das Verhältnis zum Fett, zu guten Fetten. Ne? Und dass das immer noch so in unserem Gehirn drin ist, dass Fett uns fett macht. Und gute Fette machen uns sogar schlank, um das so zu sagen. Ne?
Ja, genau.
Ich habe nämlich gemerkt, ich habe jetzt 15 Kilo tatsächlich abgenommen, dass ich nur auf die Umstellung auf Low Carb wirklich das geschafft habe. Ich esse komplett kein Brot mehr. Manchmal war ich süchtig danach, aber jetzt vermisse ich das gar nicht mehr. Und das ist wirklich so spannend. Und dass man da nochmal in die Richtung guckt, ja, nochmal sein Wissen über Fette verbessert, ne? Und da nicht sagt als erstes, na, ich lasse alle Fette weg, weil dann schaden wir uns und schaden unseren Organen. Und ja, und da dieses Wissen, das möchte ich heute nochmal hier mitnehmen. Und ja, vielen Dank, liebe Claudia, dass du dir
die Zeit gerne
hast. Und wir freuen uns, dich zu kennen.
Ja. Dankeschön.
Tschüss an alle.
Ich wünsche euch was. Schönen Tag. Bye-bye.
Danke.
Tschüss. Tschüss, tschüss.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.